Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst auch von meiner Seite. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht. Nicht eigentlich wegen Ostern, da sind ja die Eier zu, sondern weil es uns mitten in unser Thema hineinführt. Was löst dieses Bild in dir aus? Freust du dich mit diesem Küken, das es geschafft hat, in die Freiheit zu kommen? Oder ist dein erster Gedanke eher Mitleid? Oh, dieses arme Küken, die schützende Schale ist weg und jetzt ist es so ganz hilflos, so ganz ausgestellt. Wäre ja beides möglich. Ich finde, beide Gedanken sind berechtigt. Freude oder Mitleid? Wahrscheinlich haben die meisten gedacht, also Mitleid, nein, dieses Küken muss doch da raus, früher oder später. Ich freue mich mit ihm, dass es in die Freiheit gekommen ist. Ja, wir wollen diese Freude vor Augen halten, Freude über die gewonnene Freiheit, wenn wir in unser Thema einsteigen. Denn ich weiß, dass dieser Titel etwas provoziert. Also nicht endlich frei, das ist kein Problem. Aber der Untertitel, raus aus der Opferrolle. Will da mir jemand einen Vorwurf machen? Nein, nein, das nicht. Als Opfer dazustehen, das haben wir alle schon erlebt, als Opfer dazustehen, ist immer schmerzhaft. Und es spielt dabei gar keine Rolle, ob ich Opfer einer eigenen Fehlentscheidung wurde, Opfer von Umständen, Opfer von anderen Menschen, das spielt keine Rolle. Opfer sein hat dann meist mit Verletzungen zu tun, mit Wunden, die zurückbleiben, die schmerzen. Und ich möchte deshalb sehr behutsam vorgehen und das alles überhaupt nicht kleinreden. Aber es ist doch auch so, dass diese Erfahrungen unser Denken und auch unser Verhalten leiten. Und womöglich ist es dieses Denken, das uns hindert. Hindert, in das von Gott gegebene Potenzial hineinzuwachsen. Oder uns hindert, unsere Lebensaufgabe, die Gott uns gegeben hat, unsere Berufung, erfüllen zu können. Ich glaube, Gott will nicht, dass wir in der Opferrolle verharren. Wir lesen von Jesus, dass er an den Teich Bethesda kam, wo die Kranken lagen. Und er geht auch auf den einen zu, der ist seit 38 Jahren krank. Jesus sieht ihn, hat Mitleid. Und sagt zu ihm, willst du gesund werden? Und was sagt er? Herr, keiner hilft mir. Willst du gesund werden? Herr, keiner hilft mir. Klassische Opferrolle. Jesus hat ja nicht gefragt, warum wirst du nicht gesund? Er hat gefragt, willst du gesund werden? Und deshalb geht Jesus auf diese Klage, auf diesen Vorwurf, die anderen sind schuld, keiner hilft mir, gar nicht erst ein. Er fragt auch nicht ein zweites Mal. Er hält ihm seine Hand hin und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und in diesem Augenblick ward der Mann gesund. Ähnliches darf heute geschehen. Wir sprechen heute über Lähmung durch Ablehnung, durch Zurücksetzung. In den kommenden Wochen aber auch über Lähmung durch eigene Schuld, durch erlebtes Unrecht, über Enttäuschung, über dem geplatzten Lebenstraum. Und ich finde noch schwerer, Enttäuschung über eigene Versäumnisse, die wir in unserem Leben haben und die wir nicht mehr korrigieren können. Und wir gehen dabei durch das Leben oder folgen der Biografie von König David. Und das zeigt schon mal Folgendes, und das ist mir ganz wichtig festzuhalten. Solche Erfahrungen gehören zum Leben. Sie sind Teil eines Lebens auf einer Welt voller Ungerechtigkeit und Egoismus. Wir sind deshalb nicht krank. Wir sind hier nicht eine Truppe, die Therapie braucht. Sind wir nicht. Aber wir gehen durch ein Leben und werden auch immer wieder mal verwundet. Und diese Wunden können eitern, sie können ausbrechen, sie können uns wirklich behindern. Und Jesus will uns heilen. Jesus will uns heilen. Und wenn ihr noch einmal auf dieses Bild schaut, erkennen wir auch die Vorbedingung, dass Jesus uns heilen kann. Es braucht den Mut, sich aus der Opferrolle hinauszuwagen. Diese Eierschale ist auch ein gewisser Schutz. Eine Beschränkung, klar. Sie verhindert Freiheit, aber sie ist auch ein gewisser Schutz. Und es braucht Mut, auszubrechen und die Opferrolle zurückzulassen. Und dafür möchte ich jetzt gleich noch einmal beten. Vater im Himmel, ich glaube, du rufst uns zu, heute, wird frei. Brich aus der Opferrolle. Und das Gute ist, wir müssen dir nicht erklären, dass das Mut braucht. Wir müssen dir nicht sagen, dass diese Rolle auch immer wieder eine gewisse Entschuldigung war. Jesus, gib uns den Mut, auszubrechen, die Freiheit zu wagen. Ich danke dir dafür. Amen. David, wir haben von Gotti schon ein bisschen eine Einführung gehabt vor 2 Wochen. Wir kennen diese Person auch ziemlich gut. David kommt als jüngster von 8 Söhnen zur Welt und man kommt irgendwie den Eindruck nicht los, als hätte niemand auf ihn gewartet. Sein Platz in der Familie ist bei den Schafen. Und ist klar, dass damals jeder mit angepackt hat, so in einem Familienbetrieb. Und ist klar, dass der Jüngste vielleicht auch die einfachste Aufgabe zu übernehmen hat. Aber aus den Berichten, die wir haben aus dem Leben von David, da steht ja nicht so viel, aber zwischen den Zeilen sehen wir doch Folgendes. Dieser Platz bei den Schafen ist nicht einfach die Aufgabe des Teenagers gewesen. Selbst noch als junger Mann. Und offensichtlich war David sehr begabt, mit einem feinen Charakter. Als König Saul jemanden suchen ließ, der ihm dienen könnte als Musiker, weil er depressiv war, immer wieder diese Attacken erlebte. Als diese Boten durchs Land zogen, sofort fiel diesen David auf und sie holten ihn an den Königshof. Und die Bibel berichtet, der König Saul gewinnt David lieb. Er macht ihn sogar zu seinem Waffenträger, der ständig an seiner Seite ist. Man kann sagen, erstaunlicher sozialer Aufstieg. Er ist der Einzige seiner Familie, der aus dem Kaff Bethlehem in die Hauptstadt kommt und dort sogar am Königshof eine Stellung hat. Beeindruckend. Und die Bibel erwähnt, stell dir das vor, der kommt zurück mit seinen schönen Kleidern. Die Bibel erwähnt, wenn er wieder bei seinem Vater war, hütete er die Schafe. Das bringt man ja fast nicht auf die Reihe. Da hieß es, hopp, umziehen, du gehst aufs Feld. Seltsam. Aber es passt so gut in dieses Bild des großen Dramas, das sich in Davids Teenagerjahren ereignete. Wir kennen diese Geschichte gut. Dass der Prophet Samuel die Familie aufsucht, um ein Opfer darzubringen. Es ist ja nur ein Vorwand, denn Gott hat ihm den Auftrag gegeben, salbe einen von diesen Söhnen zum König. Das weiß noch niemand. Und wir müssen das schon richtig einordnen. Der Prophet kommt zu Besuch. Das ist nicht ein Ereignis, das man einmal im Leben macht. Eher einmal in Generationen. Die Bibel erwähnt, wie die Dorfältesten Samuel entgegengehen. Sie sind auch erschrocken. Bedeutet das etwas Gutes, etwas Schlechtes? Das ist eine Riesensache. Ich weiß nicht, Jugendlichen, welcher Schauspieler oder Musiker gerade so der angesagteste ist, sagen wir mal, auf der Welt. Aber es geht heute um Folgendes. Der ruft deinen Vater an und sagt, du, ich bin gerade in der Schweiz, ich würde gerne das Berner Oberland besuchen und ich würde gerne deine Familie kennenlernen. Wow, große Aufregung. Alle nervös, außer sich. Welche Ehre, was für ein Privileg. Der Prophet kommt zu uns. Handys geladen, Selfie-Stick bereit, man hofft auf ein gutes Foto. In aller Eile. Lassen wir uns das Bild nur mal vor Augen vorbeiziehen. In aller Eile wird ein Fest auf die Beine gestellt, wie es Frutigen noch nie gesehen hat. Und der nächste Zug von Bern ist bereits voll von Leuten, wie am Weltcup. Weil sie gehört haben, der ist hier. Etwa so. Und du? Du hast von allem nichts mitbekommen. Du bist gerade dabei, das Ereignis deiner Familiengeschichte, wo noch deine Urgroßkinder davon erzählen werden, der ist zu uns gekommen. Du bist gerade dabei, dieses Ereignis zu verpassen. Du bist bei den Schafen. Keiner hat dich gerufen, der Vater hat dich vergessen und keiner deiner 7 Brüder fand es nötig, dich zu rufen. Obwohl Samuel zu Isai ausdrücklich sagt, du und deine Söhne, ihr seid zum Opfer eingeladen. Und einer nach dem anderen wird Samuel vorgestellt. Hätte man nicht spätestens beim drittletzten merken müssen, Moment, einer fehlt ja noch. Keiner hat reagiert. Sohn um Sohn zieht vorbei und Samuel steht verwirrt da. Was ist los? Vater, Isai, fehlt nicht einer? Und der sagt, stimmt. Einer ist ja noch bei den Schafen. Samuel sagt, wir setzen uns nicht hin, bis der hier ist. Und lebt David etwas anderes. Seit seiner Salbung, seit der Geist auf ihn gekommen ist, wohnt der Geist in ihm und offenbart ihm, was Gott ihm gibt. David ist uns ein großes Vorbild. Was passiert, wenn einer, der bei Menschen Ablehnung erfahren hat, sich bei Gott anlehnt. Ich sag's noch einmal. Was passiert, wenn einer, der von Menschen Ablehnung erfährt, sich bei Gott anlehnt? David bleibt nicht in einer Opferrolle stecken. weil er gar nicht von den Gedanken seiner Mitmenschen geprägt ist. Er hat Gottes Gedanken über sich gesucht und gefunden. Ich lese aus Psalm 139, ein Psalm Davids. Herr, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen aufwache, bin ich immer noch bei dir. Gottes Gedanken über ihm. Die Gedanken seiner Brüder, die Verachtung, die Ablehnung, die kennt er zu Genüge. Aber was haben die schon zu sagen? Gott. Gott, sein Schöpfer, der ihn gesehen hat, bevor er geboren wurde, der ihn gebildet hat im Mutterleib, er hat Gedanken über ihn. Und diese Gedanken werden David unendlich kostbar. Wie kostbar, Gott, sind deine Gedanken über mich. Und wie ein Schatzsucher sucht er nach ihnen und wie Edelsteine bewahrt er sie auf. Ich will uns eine Frage stellen. Wessen Gedanken prägen unser Leben? Wessen Gedanken prägen unser Leben? Die meiner Mitmenschen oder die meines Schöpfers? Und das möchte ich auch zu denen sagen, denen verletzende Erlebnisse in diesem Bereich erspart geblieben sind. Was Mitmenschen über uns denken, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir wollen uns doch mit dem beschäftigen, was unser Schöpfer über uns denkt. Seine Gedanken sollen mich prägen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Berührt es dich nicht, auf Karfreitag zuzugehen und zu wissen, ich bin Jesus so wertvoll. Ich bin Jesus so wertvoll, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Die Gedanken meines Schöpfers sollen mich prägen. Psalm 139, demselben Psalm steht, du bist vor mir. Gott, du bist hinter mir. Gott, du legst deine schützende Hand auf mich. Was sind die Gedanken des Schöpfers über dir? Sie sind voller Liebe. Sie sind voller Annahme. Er freut sich über dich. Er bejaht dich. Und ich möchte uns einladen, ja mehr, ich möchte uns bitten, suchen wir doch nach diesen Gedanken und bewahren sie auf wie ein Schatz. Die Gedanken unserer Mitmenschen werden uns immer wieder nachgeworfen, ohne dass wir sie hören wollen. Wir haben eine andere Berufung. Suchen wir nach den Gedanken des Schöpfers. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich? Lehne dich an bei Gott und bei seinen Gedanken über dich. Ja, und ich würde sagen, wenn es jetzt immer mehr in Mode kommt, wenn man dafür den Begriff Soaking verwendet, Englisch muss es sein, ist klar, durchdrungen werden, sich vollsaugen, kann man es genau hier einordnen. Und ich würde sagen, wenn ein neuer Begriff hilft, etwas wiederzuentdecken, eine alte Disziplin, die Christen immer geübt haben, die Gedanken Gottes über sich aufzunehmen und kostbar zu behalten. Ich finde das super. Wenn es einen neuen Begriff braucht, okay, nehmen wir den. Ich möchte nur eines dazu sagen. David beschreibt hier nicht eine spirituelle Erfahrung. Er sagt, wie kostbar sind deine Gedanken über mich. Es geht nicht darum, sich seiner Gedanken zu entleeren, um die Liebe Gottes zu erfahren, sondern im Gegenteil, sich mit den Gedanken Gottes zu füllen. Mit den Gedanken Gottes über sich, so wie wir es in der Bibel finden. Das ist ein gewisser Unterschied. Denn sonst landen wir in der Esoterik. Wenn wir uns entleeren, im Gegenteil, wir sollen uns füllen mit den Gedanken Gottes. Und gewisse Soaking-Konzepte, das sage ich zu den Jugendlichen, die sich da mit dem auseinandersetzen, die sind durch ihre Einseitigkeit hier ein bisschen gefährdet, in die Esoterik abzudriften. Wir wollen uns mit den Gedanken Gottes füllen. Wie kostbar Gott sind deine Gedanken über mich. Und jetzt geschieht etwas Gewaltiges. David sagt, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest. Es geht David gar nicht nur darum, Gedanken der Liebe Gottes zu suchen, der Annahme. Das brauchen wir auch. Jeder Mensch will geliebt werden. Aber da ist viel mehr drin. Da sind mehrere Dimensionen zusätzlich. Gott hat Gedanken, wie er dich entwickeln kann zu einem Leben, das ihn ehrt. Gott hat Gedanken über dir, wo er dich sieht in den Herausforderungen deines Lebens. Es ist das eine, auf dem Sofa zu sitzen und sich zu freuen, dass Gott mich liebt. Aber manchmal sind wir in den Kämpfen des Lebens. Und auch das hat Gott bereits gesehen. Und er hat Gedanken über uns, wie er uns da stützt und wie er hilft, wie er einen Ausweg bereitet. David hat Jahre auf der Flucht erlebt. Die Ablehnung seiner Brüder habe ich erwähnt, aber er wird auch von seiner Frau verachtet. Durch seinen Sohn verraten und. In diesen Krisen weiß David, Gott, du hast Gedanken über mich. Jeden Augenblick hast du bereits gesehen. Ich bin jetzt nicht alleine, du stehst mir bei. Es sind Gedanken an Aufgaben, die Gott uns zutraut, für die er uns zurüstet und so weiter. Frei sein. Raus aus der Opferrolle. Willst du das? Wagst du das? So wie wir die Schuld, unsere Schuld, zum Kreuz bringen und sie dort niederlegen, genau gleich dürfen wir unsere Verletzungen, unsere Schmerzen zum Kreuz bringen. Sie niederlegen, sie zurücklassen, uns von Jesus heilen lassen. Meine Prägung soll aus den Gedanken Gottes über mir bestehen. Und ich will sie sammeln. Die Bibel ist voll davon. Du kannst schon nur mal im Psalm 139 beginnen. Da ist Stoff für mehrere Wochen drin. Gedanken Gottes über dir. Bewahre sie. Beschäftige dich mit ihnen. Danke dafür. Ergründe sie. Freue dich an ihnen. So wie es David nur in einem Nebensatz erwähnt. Wenn ich am Morgen aufwache, bin ich immer noch bei dir. Er ist eingeschlafen mit dem Nachdenken der Gedanken Gottes über ihm so intensiv, dass er am Morgen aufwacht und noch immer bei ihm ist. Ist das nicht wunderbar? Dazu sind wir eingeladen. Werde frei. Ergreife die Hand Jesu. Ich schlage vor, dass wir Gott eine Antwort geben. Ich möchte dich einladen, wenn du merkst, das sind solche Wunden, dass du dich aufmachst zum Kreuz und sie niederlegst. Dass du Jesus sagst, ich will mich aufmachen, um deine Gedanken über mich zu entdecken. Können wir zusammen aufstehen? Einfach als Ausdruck der Bewegung. Vielleicht die Augen schließen. Und ich lese uns noch, was Charles Spurgeon mit der Sprache des 19. Jahrhunderts zu diesem Vers geschrieben hat. Es ist in der Tat eine Freude. Die Welten wert ist, dass Gottes hohe Gedanken über uns armen, geringen, so bedürftigen Gotteskindern walten. Diese Gedanken nachzudenken. An ihn zu denken, der zuerst an uns gedacht. Und also, ob auch nur nach unserer ärmlichen Weise, Denken mit Denken, Liebe mit Liebe zu erwidern, das ist etwas, das unser ganzes Innere mit Seligkeit erfüllt. Wie ist ihrer eine große Summe? Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Gott von Anfang an, ja von Ewigkeit her, an uns gedacht hat, und dass er fortfährt, jeden Augenblick unser zu gedenken. Und dass seine liebenden Gedanken uns umfangen werden, wenn es keine Zeit mehr gibt, so mögen wir wohl mit dem Psalmisten staunen. Gedanken von solcher Art, wie sie dem Schöpfer, dem Erhalter, dem Erlöser, dem Vater, dem Freund natürlich sind, strömen in einem fort aus seinem Herzen. Gedanken, die Tilgung unserer Schuld, unsere Erneuerung, unsere Bewahrung, unsere Versorgung, unsere Erziehung und Vollendung zum Gegenstand haben. Und unzählige andere Gedanken, einer herrlicher als der andere. Sie wallen unaufhörlich in dem liebreichen Herzen unseres Gottes auf. Das soll uns mit anbetender Bewunderung und ehrfürchtigem Staunen erfüllen, dass er, der Unendliche und Erhabene, so viele Gedanken an uns wendet. Ja, Vater, das ist gar nicht erst zu fassen. Es ist nicht zu verstehen. Es ist nicht zu begreifen, dass du solche Gedanken über mir, über uns hast. Aber dein Wort sagt es und dein Wort ist wahr. Ich möchte Buße tun, Jesus, wie wenig ich nach diesen Gedanken gesucht habe. Und dass ich sie gar nicht so als kostbar angeschaut habe, sondern zur Kenntnis genommen und wieder vergessen. Jesus, ich möchte mich ganz neu von deinen Gedanken prägen lassen. Und jetzt lade ich dich ein, dein Gebet zu formulieren. Ich lade dich ein, in deinem Gebet zum Kreuz zu kommen und Verletzungen niederzulegen. Ich lade dich ein, Jesus zu sagen, mach mich frei. Und triff eine Entscheidung, nach den Gedanken Gottes über dich zu suchen. Darf ich die Lobpreisgruppe nach vorne bitten, die uns hineinnimmt in ein Lied? Und wir wollen diese Zeit nutzen zum Beten. Und wenn du froh wärst, wenn jemand mit dir betet, ich möchte so 3-4 Personen vom Ministry-Team bitten, auf der linken Seite im Gang, euch aufzustellen und einfach bereit zu sein, wenn jemand Gebet wünscht. Und bitte nutzt diese Gelegenheit.